Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Es gibt gerade ein breites Bündnis aus Menschen, die ein Zeichen setzen wollen.
Alle zusammen gegen den Faschismus!
Ich wäre eines der ersten Menschen von vielen, die abgeschoben würden.
Weil wir gegen Nazis sind und nicht wollen, dass die AfD regiert in Zukunft.
Wir finden es wichtig, dass wir jetzt für die Demokratie auf die Straße gehen.
Ich bin 81 Jahre alt und meine Eltern waren beide Nazis. Da blieb mir nichts anderes übrig als Widerstand und den zeige ich auch heute noch.
Ja, da hört man wirklich, was die Menschen antreibt, wie motiviert sie sind, um zu protestieren für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Wir sprechen im Update-Podcast vom 23. Januar darüber, wie man diese, ich nenne es jetzt mal Aufbruchstimmung, wie man die bewahren kann und wie man es schafft, dass diese Proteste möglichst lange auf der Straße bleiben. Außerdem checken wir heute im Podcast unsere Fitness, wobei, Justus, ehrlich, wo ist dein Fitnesslevel?
Im Moment ist nicht gut.
Ganz ehrliche, klare Antwort. Ich würde auch sagen, bei mir ist eher so mittel. Aber das Zauberwort ist Slow Running, ne? Also wirklich langsam laufen, das bringt's, oder was?
Ja, und das freut mich, weil ich habe manchmal immer noch so im Kopf, ja, ich muss richtig reinballern, ich muss alles geben, damit ich einen guten Trainingseffekt habe. Aber nee, jetzt erfahren wir, nee. In der Ruhe liegt die Kraft.
Ah, siehst du, das hast du schön zusammengefasst. Also, Nova-Reporter Justus Wolters erzählt euch gleich mehr zum Slow Running, warum das eigentlich viel besser und gesünder ist. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt kein Geld mehr vom Staat für diese Partei, und zwar für die kommenden 6 Jahre. So hat es das Bundesverfassungsgericht entschieden. Es geht um die rechtsextreme Partei Die Heimat, hieß früher mal NPD. So, warum bekommt eine rechtsextreme Partei überhaupt Geld vom Staat? Das ist geregelt über die Parteienfinanzierung. Wenn bei Wahlen eine Mindestzahl an Stimmen erreicht wird, dann bekommt eben diese Partei auch Geld. Das war bei Die Heimat zuletzt eh nicht mehr der Fall. Geld bekommen hat sie also ohnehin schon nicht mehr. Es geht bei diesem Urteil also eher um etwas Grundsätzliches, und es ist das erste Urteil überhaupt dieser Art, das sich gegebenenfalls auch auf die AfD auswirken könnte. Das wollen wir uns jetzt angucken, zusammen mit Gigi Deppe aus der ARD-Redaktion Recht und Justiz. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Gigi, wie haben die Richterinnen und Richter ihre Entscheidung denn heute begründet? Warum kein Geld mehr für die rechtsextremistische Die Heimat?
Also der Hauptteil des Urteils ist ziemlich dick, 129 Seiten. In diesem Hauptteil geht es darum, ob die NPD alias Die Heimat verfassungsfeindlich ist. Und da wird sehr akribisch geprüft, was es alles für Beweise gibt, die eben da jetzt vorgetragen wurden. Natürlich 2017 gab es ja schon mal so ein Verbotsverfahren gegen die NPD, das ist gescheitert. Da sagt jetzt das Gericht, gut, wir haben alle die Belege von damals, aber wir haben auch neue Belege aus der allerletzten Zeit. Und da wird dann aufgeführt, was der Kreisverband X auf Facebook geschrieben hat und was der Bundesvorsitzende da und da gepostet hat und was es für Beschlüsse gibt. Und das Programm an sich wird alles analysiert. Und Folge aus allen diesen Beweisen, sagt das Verfassungsgericht ganz klar, diese Partei ist verfassungsfeindlich, Punkt. Deswegen darf man ihr das Geld entziehen.
Du hast gerade schon dieses gescheiterte Parteienverbotsverfahren angesprochen. Vielleicht müssen wir da noch mal kurz genauer drauf gucken. Also die NPD bzw. Die Heimat, das ist ja eben keine verbotene Partei. Trotzdem kann man ihr das Geld streichen. Warum geht das?
Also es war so, dass eben 2017 das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wir sehen ganz klar, diese Partei ist verfassungsfeindlich, aber sie ist so klein, sie hat so wenig Anhänger und sie hat so wenig Menschen, die ihr folgen. Insoweit wäre es eigentlich unverhältnismäßig, sie zu verbieten. Das lesen sie aus der Verfassung raus, dass man nur eine Partei verbieten kann, die eben auch irgendwie wichtig ist, die möglicherweise in der politischen Welt mitgestaltet. Und da haben sie damals gesagt, nein, also verbieten, das brauchen wir gar nicht. Aber denkbar ist, dass man dieser Partei das Geld entzieht. Ist es ja eigentlich seltsam, wenn man mit Staatsmitteln solche Parteien, die ganz klar verfassungsfeindlich sind, irgendwie unterstützt. Und daraufhin wurde das Grundgesetz geändert. Und dann haben eben ganz folgerichtig Bundesrat, Bundesregierung und Bundestag 2019 hier beim Gericht den Antrag gestellt. Jetzt stellt ihr doch bitte mal fest, dass jetzt das Geld entzogen werden darf. Und genau das ist passiert.
Lass uns aus diesem Grund eben auch noch mal gucken auf die AfD. Da werden ja mehrere Landesverbände als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Könnte der AfD die Finanzierung nach diesem Urteil von heute auch gestrichen werden?
Also es kommt sehr darauf an, was man für Beweise hat. Das ist bei der AfD vielleicht etwas schwieriger, weil die Programme nicht so wie bei der NPD, die Heimat, so ganz klar am Nationalsozialismus orientiert sind. Es ist auch unter Juristen die Frage, könnte man einzelnen Landesverbänden das Geld entziehen? Mhm. Dazu gibt es noch keine Gerichtsentscheidung. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie das geprüft werden muss. Es müssen alle diese Beweise vorliegen. Da kann es auch darum gehen, was Mitglieder sagen und was die so tun, wenn das der Partei zugerechnet werden kann. Und da kommt es jetzt eben sehr darauf an, wie viel Material gibt es denn überhaupt gegen die AfD? Und Ende Februar wird beim Oberverwaltungsgericht Münster ja darüber verhandelt, ob der Verfassungsschutz die AfD als Bundespartei beobachten darf. Und da muss wahrscheinlich dann auch mal vorgelegt werden, was es mittlerweile alles an Material gibt. Also wir gucken sehr gespannt auf dieses Verfahren, denn daraus könnte man dann schließen, ob es sinnvoll wäre, so einen Antrag in Bezug auf die AfD auch beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu stellen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit mehr als 100 Tagen herrscht in Nahostkrieg zwischen der militant-islamistischen Hamas und Israel. Und heute früh hieß es auf einmal, Israel biete angeblich eine neue Feuerpause an. Inzwischen hat es dazu aber auch schon wieder ein halbes Dementi gegeben. Wiebke Lehnhoff aus unserer NOVA-Nachrichtenredaktion hat sich für und mit der Lage im Gazastreifen und in Israel beschäftigt. Wiebke, was ist jetzt mit dieser angeblichen Feuerpause?
Also heute früh gab es Medienberichte, laut denen habe die israelische Regierung eine 2-monatige Feuerpause vorgeschlagen, um zu erreichen, dass die noch verbliebenen 136 Geiseln freigelassen werden aus der Gewalt der Hamas im Gazastreifen. Dann kam dazu länger gar nichts und vorhin am Nachmittag hat ein israelischer Regierungssprecher dann schließlich gesagt, dass Israel eine Feuerpause ablehnt, solange die militant-islamistische Hamas nicht alle Geiseln aus ihrer Gewalt entlassen hat und solange die Hamas noch an der Macht ist.
Also inhaltlich ja dann eigentlich mehr oder weniger das genaue Gegenteil von dem, was wir heute früh so
gehört
haben.
Ja, genau.
Ne?
Also es sieht auch momentan nicht danach aus, dass es bald eine Feuerpause geben könnte. Laut dem israelischen Regierungssprecher gilt weiterhin, dass Israel die Regierungsfähigkeit der Hamas und auch deren militärische Fähigkeiten zerstören will und dass Israel die Rückkehr aller Geiseln erreichen will.
Um die Lage der Geiseln soll es heute ja auch in einem Ausschuss des israelischen Parlaments, der Knesset, gegangen sein. Was kannst du uns dazu sagen?
Dazu berichten verschiedene israelische Medien, darunter die Zeitungen Haaretz und Times of Israel. Sie schreiben, dass mehrere freigelassene Hamas-Geiseln und deren Angehörige vor Mitgliedern des israelischen Parlaments gesprochen haben. Und zwar haben sie von sexualisierter Gewalt während der Gefangenschaft im Gazastreifen berichtet. Die soll es vor allem gegen Mädchen und Frauen gegeben haben, aber auch gegen Männer. Eine Frau soll gesagt haben, es habe in ihren 51 Tagen Gefangenschaft keine Minute gegeben, in der die Geiseln keinen Missbrauch erlebt hätten.
Wenn wir auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen schauen, dann hören wir auch, dass es denen weiterhin sehr schlecht geht. Ne?
Ja, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, das warnt wegen der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der Hamas weiter vor einer Hungersnot im Gazastreifen. Diese Gefahr sei weiterhin sehr groß und die Situation in dem Palästinensergebiet, das von der Hamas beherrscht wird, werde von Tag zu Tag katastrophaler.
Wie viele Menschen sind betroffen davon?
Laut Welternährungsprogramm sind das mehr als eine halbe Millionen Menschen. Sie seien im Gazastreifen mit einem, Zitat, katastrophalen Maß an Ernährungsunsicherheit konfrontiert, heißt es leicht verklausuliert. Mhm. Durch die anhaltenden Kämpfe gelangen eben einfach wenig lebenswichtige Lebensmittel zu den bedürftigen Menschen, vor allem in den Norden des Gazastreifens. Die israelischen Behörden, die sollen rund 70% der Anträge abgelehnt haben für Lebensmittellieferungen in diesen nördlichen Gazastreifen. Und die letzten Lieferungen dorthin gab es laut dem Welternährungsprogramm am 11. und 13. Januar und die reichten wohl nur für 15.000 Menschen, also eine sehr kleine Menge.
Eine weitere Meldung aus dem Krieg zwischen der Hamas und Israel war, dass bei Kämpfen seit gestern ziemlich viele israelische Soldaten gestorben sind. Was ist da der aktuelle Stand?
Ja, also insgesamt sollen das 24 Soldaten gewesen sein, wobei 21 davon gestern auf einen Schlag sozusagen getötet wurden und zwar als zwei mehrstöckige Gebäude beschossen wurden, in denen sich die Soldaten befanden. Diese Gebäude, die waren vorher wohl zur Sprengung vermint worden, um terroristische Infrastruktur zu beseitigen, so hieß es. Und dann kam es durch den Beschuss dann zu einer großen Explosion. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach von einer Tragödie. Gestern habe Israel einen der schwersten Tage seit Ausbruch des Krieges erlebt, schrieb er auf der Plattform X. Das israelische Militär hat heute laut eigenen Angaben außerdem die Stadt Khan Yunis eingekesselt. Das ist die zweitgrößte Stadt des Gazastreifens im Süden dieses Küstenstreifens. Und das Gebiet, das sei eine bedeutende Hochburg der Hamas, hieß es.
Der Gazakrieg geht weiter und eine heute früh vermeldete angebliche Feuerpause ist offenbar weiterhin nicht in Sicht. Die aktuellen Infos dazu für euch von Wiebke Lehnhoff.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was machen wir jetzt damit? Wie geht es weiter in 2 oder 3 oder 6 Wochen? Wird der Protest gegen Rechtsextremismus und Faschismus weitergehen? Klar, die Bilder vom vergangenen Wochenende, ne, die sind beeindruckend. Schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen waren überall in Deutschland auf der Straße, um zu protestieren, in großen und auch in kleinen Städten. Und man kann schon sagen, da bewegt sich gerade was. Nur wird das so bleiben? Darüber sprechen wir jetzt mit Daniel Saldivia Gonzatti, Protestforscher am Wissenschaftszentrum Berlin und Mitglied bei den Grünen. Hallo Herr Saldivia Gonzatti, grüße Sie.
Hallo.
Was erwarten Sie denn eigentlich aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive? Geht das so weiter mit den Protesten gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie oder wird das irgendwann abebben?
Genau, das ist die Zukunftsfrage. Mit Vorhersagen tun wir uns immer schwierig als Wissenschaftler. Aber es ist klar, wir haben an diesem Wochenende und letzte Woche eine Anomalie in der Protestlandschaft in Deutschland gesehen. Also ein sehr, sehr starkes Aufkommen an Protestaktivitäten, nicht nur in großen Städten, sondern auch in kleinen Städten, sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland. Und das, was man erwarten würde, ist, dass erstmal dieser erste Effekt nachwirkt. Ich würde erwarten, dass in den nächsten Wochen wir weitere Aktionen sehen. Ob es in der großen Ordnung von diesem Wochenende weiterhin stattfindet oder nicht, ist eine andere Frage. Aber die Menschen sind gerade sehr aktiv. Die versuchen quasi, sich zu den Ereignissen der letzten Wochen oder quasi das, was bekannt geworden ist aus dem rechtsextremen Spektrum in Deutschland, sich dagegen zu wehren und aktiv zu wehren. Und dieses Gefühl wird wahrscheinlich ein bisschen nachhaltig sein. Dazu kommt noch, und es ist die Frage, wie schaffen es mobilisierende Akteure? Bisher waren es politische Parteien, Gewerkschaften, andere Protestakteure, teilweise auch Fridays for Future, Akteure aus der Zivilgesellschaft, die zum Beispiel sich mit Geflüchteten auseinandersetzen. Wie schaffen es sich tatsächlich weiterhin aktiv zu bleiben, zu mobilisieren, einzuladen und zu organisieren?
Was wäre das denn dann? Also wovon, so wie Sie es gerade erklärt haben, würde das dann abhängen, dass sich diese Proteste verfestigen? Vielleicht kann man jetzt nicht jedes Wochenende von 1,5 Millionen Menschen deutschlandweit ausgehen, aber wovon würde das abhängen, dass die Menschen, ich sage jetzt einfach mal, weiter dranbleiben am Protestieren?
Es wäre sehr bemerkenswert, wenn das wirklich mehrere Monate andauert, dass wir diese Proteste sehen. Das würde ich tatsächlich nicht erwarten. Ich würde denken, das bleibt dann noch vielleicht ein paar Wochen so und das wird quasi immer weniger sozusagen. Was interessant ist zum Beispiel, ob die mobilisierenden Akteure schaffen es weiterhin, diese gemeinsame Narrative aufzubauen. Es gab zum Beispiel Diskussionen darum, ob es vielleicht interne Zersplitterungen gibt, AfD-Verbot unterstützen oder nicht unterstützen. Und bisher haben sie es geschafft, zum Beispiel solche Detailfragen erstmal zur Seite zu lassen und tatsächlich eine gemeinsame demokratiefördernde Narrative. Aber klar, es ist ermüdend für viele Menschen, die vielleicht nicht, also an diesem Wochenende waren viele Menschen in Deutschland für das erste Mal oder für das erste Mal nach langer Zeit protestieren. Und es ist ja nicht gewöhnlich, diese kontinuierliche Aktivität zu sehen. Aber vielleicht zu schaffen, nicht immer die gleichen Leute zu mobilisieren, aber unterschiedlichen Menschen. Also es ist nicht unbedingt wichtig, jeden Tag oder jede Woche auf die Straße zu gehen, zum Beispiel aus Sicht dieser Akteure, sondern jede paar Wochen vielleicht sich zu mobilisieren. Und darüber hinaus ist auch interessant, wie schaffen es diese Akteure, diese Narrative weiterhin in den Sommer, entspricht Richtung Europawahl, Richtung Landtagswahl
im Osten,
in Ostdeutschland weiterhin zu treiben. Ne?
Jetzt ist es natürlich nochmal ein Unterschied, ob man sagt, so, das sind jetzt mehrere Proteste aufeinander folgen, vielleicht auch über mehrere Wochen, oder ob das vielleicht eine Bewegung ist. Wie ist da Ihre Einschätzung noch kurz zum Schluss? Wann kann aus so einem Protest eine größere Bewegung werden?
Das ist eine sehr interessante Frage. Und zwar, wir haben zum Beispiel gesehen, dass eine der ersten Akteure, die mobilisiert war, war eine andere Bewegung, nämlich die Klimabewegung durch Fridays for Future. Und jetzt ist ist die Frage, wie schaffen es Akteure, die es schon mal gab auf lokaler Ebene, nicht nur in großen Städten, sondern vor allem in kleinen Städten, sei es Bündnisse gegen rechts oder zum Beispiel gibt es auch in mehreren Orten diese Initiativen Bund statt Braun, tatsächlich sich nachhaltig zu organisieren. Da muss man auch sagen, da kommt es nicht auf die große Masse an, sondern erstmal auf diese kleinen Akteure oder nicht so große Akteure, dass sie schaffen zu sagen, okay, wir melden eine Demo an, wir haben die Strukturen vor Ort und vor allem in kleineren Städten, dass man sagt, wo es vor allem schwieriger ist zu mobilisieren, dass diese Menschen sich tatsächlich organisieren und tatsächlich schaffen, sich zu vernetzen und diesen Bündnissen auf lokaler Ebene aufrechtzuerhalten. Und wenn sich das aufrechterhält über Jahre, das kennen wir zum Beispiel von früher aus anderen Bewegungsgruppen, dass es darum geht, sich nachhaltig ein Thema zu besetzen und mit Strukturen dieses Thema in der Prozessarena zu platzieren. Erst dann könnten wir von einer Bewegung sprechen.
Wie kann und wird es vielleicht weitergehen mit den aktuellen Protesten für Demokratie und gegen Rechtsextremismus? Ich habe darüber gesprochen mit dem Protestforscher Daniel Saldivia-Gonzatti.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, guck mal. Wettervorhersage 8 bis 15 Grad sogar am Wochenende oder in den nächsten Tagen. Ja, ja, wir halten nochmal fest, Schnee ist weg. Eis geschmolzen in vielen Teilen hier bei uns in Deutschland. Da könnte man doch eigentlich mal wieder die Laufschuhe rausholen und eine Runde joggen gehen, ne? Aber wie geht's denn bitte schön richtig? Vor allem beim Tempo. Einfach drauf los, lieber ganz langsam starten, direkt an die Grenzen gehen. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova Team, Fitnessgott. Ich bin kurz davor, dich so zu nennen. Was sollten wir beachten, wenn es um die Geschwindigkeit beim Joggen geht?
Ja, Slow Running ist hier das Zauberwort. Also langsames Joggen ist perfekt, wenn wir unsere allgemeine Fitness nach einer Sportflaute mal wieder steigern wollen. Sportmediziner und Kardiologe Martin Halle zählt da eine ganze Menge positive Effekte für unseren Körper auf, wenn wir langsam und ausdauernd joggen.
Das langsame Laufen ist vor allen Dingen für die Verbesserung der Grundlagenausdauer von Bedeutung. Das heißt also, dass der Puls runtergeht, der Blutdruck runtergeht, der Energiestoffwechsel sich optimiert für Belastungen, die eben dann so nach 2 Monaten dann auch lockeres Joggen oder auch eher schnelleres Joggen beinhaltet. Also man muss die Grundlage dafür legen, dass man später dann auch intensiver Belastung durchführen kann.
Also langsam einsteigen, sonst wird's dann auch mit den intensiveren Läufen nichts.
Was bedeutet das denn? Also jetzt mal, ne, Menschen sind ehrgeizig, die wollen dann richtig Vollgas geben. Was hätte das denn für Konsequenzen, wenn man einfach viel zu schnell anfängt?
Ja, also gerade bei nicht so komplett fitten Menschen führt das dazu, dass man den Körper einfach schnell überfordert.
Es führt also dazu, dass gerade auch die Kommunikation zwischen Gehirn und Stoffwechsel, Muskulatur, dass das zu einer Müdigkeit im Gehirn und dann auch dazu führt, so man geht davon aus, so 3-4 Wochen, da kann man das ganz gut durchhalten, das intensive Training. Aber wenn man das dann weiterverfolgt, dann wird man doch insgesamt der Körper müde. Man merkt das und man hat dann auch keine Lust mehr.
Und Martin Halle hat offenbar auch regelmäßig Menschen bei sich in der Praxis, die einige Monate zu intensiv trainiert haben und dann echt strugglen, weil sich einfach keine Trainingsfortschritte mehr einstellen.
Okay, also wir merken uns, um diese Fitness, um diese Grundlagenausdauer aufzubauen, langsames, ausdauerndes Laufen, das ist gut, aber die Definition von langsam, die kann ja sehr unterschiedlich sein. Also wenn ich jetzt mal nur bei mir gucke, denke ich so, wenn ich zu langsam laufe, dann komme ich gar nicht in den Flow, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Also wie findet man das Tempo, das wirklich gut zu einem passt?
Da gibt es zum Glück ganz viele gute Hilfsmittel. Martin Halle empfiehlt, sich zum Beispiel an der Atmung zu orientieren.
Wenn ich einatme und 2 Schritte dann nachfolgend wieder ausatme, dann bin ich ungefähr in einem Bereich, wo wir sagen, ja, da ist man zwischen dem Slow Running und dem normalen Joggen.
Also einatmen, 2 Schritte, ausatmen, 2 Schritte. Um das zu unterstützen, gibt es auch fertige Listen bei Musikstreaming-Plattformen, die zum Beispiel einen passenden Beat so zum Slow Running haben. Andere empfehlen ein Tempo, bei dem du noch lächeln und dich unterhalten kannst, finde ich auch schön. Und auch mit Pulsuhren kann man schauen, dass man den Körper da nicht sofort überlastet.
Und wenn ich jetzt ganzheitlich fit werden will, muss ich wahrscheinlich noch mehr machen als nur joggen, gehe ich mal von aus. Wie kann man das so sinnvoll ergänzen?
Da gibt es eine ganz wichtige Sache, die man beachten sollte, sagt der Sportmediziner. Und zwar sollte man den Rumpf mittrainieren.
Das heißt, Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, auch die Seitmuskulatur zu trainieren. Plank zum Beispiel ist super, Sit-ups ist super, auf dem Boden Bauch liegen und Arme und Beine in die Luft heben. Das sind Übungen, die man unbedingt machen sollte, täglich, optimal morgens und abends, ganz kurz, 2-3 Minuten sind da schon durchaus sehr, sehr effektiv. Man sollte unbedingt auch verstehen, dass Joggen kommt aus dem Rumpf.
Und wenn dieser Rumpf beim Joggen fehlbelastet wird, dann kann das ernste medizinische Konsequenzen haben. Also man kann damit auch wirklich dem Körper schaden, wenn da mit unzureichender Rumpfmuskulatur plötzlich Höchstleistungen angestrebt werden.
Ja, das stimmt. Da braucht man einfach Unterstützung. Core Stability nennt man das, glaube ich, auch, ne, wenn du die schönen Übungen da machst. Also wir halten fest, Slow Running, langsames Joggen ist der Hit, um die eigene Fitness wieder aufzubauen. Wie ihr das für euch am besten gestalten könnt, Justus Wolters, unser Nova-Reporter, hatte ein paar Vorschläge. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich bin die letzten 10 Tage unfreiwillig in so ein Virusexperiment verwickelt worden. Und die Frage für dieses Virusexperiment ist gewesen, werde ich mich anstecken, wenn jemand bei mir ist, die ganze Zeit, der den Husten des Jahrhunderts hat? Ja. Und nach 10 Tagen war dann klar, mein Immunsystem blockt alles ab. Viren haben absolut keine Chance. Dafür hatte ich dann gute Tipps für den kranken Hustenpatienten. Ich habe immer gesagt, inhalier doch mal, am besten nur mit Salz. Das befeuchtet die Schleimhäute. Also das war so mein letzter Stand. Ne? Ob das jetzt ein wirklich guter Profi-Tipp ist und wie ihr das mit dem Inhalieren bei Husten am allerbesten macht, Nova-Reporter Martin Krinner macht euch schlauer.
Wenn ich bisher erkältet war, dann habe ich das immer ganz klassisch gemacht. Schüssel raus, Kamillentee rein, heißes Wasser dazu und dann mit einem großen Handtuch über dem Kopf die Nase ganz dicht über die Schüssel gehalten. Unbequeme Buckelhaltung inklusive. Alles in allem aber tut das gut. Und man fühlt sich dem Virus nicht mehr ganz so ausgeliefert, denn man tut ja schließlich etwas gegen seine Erkältung. Aus pharmazeutischer Sicht ist das aber, naja, nun nicht gerade ein Fehler, aber ganz eindeutig verbesserungswürdig.
Also die ganz klassische Hausmittelmethode ist, ich nehme einen Kochtopf und gebe irgendwelche Stoffe rein zum Inhalieren und halte das Handtuch drüber. Von dem rate ich eigentlich ab.
Meint Christian Bauer, Apotheker aus Schwandorf in der Oberpfalz. Und seine Skepsis, die hat gleich 2 Gründe. Denn zum einen muss man mit so einer heißen Schüssel ja immer etwas vorsichtig sein.
Meistens verbrennt man sich das Gesicht oder es werden die Augen gereizt.
Und zum anderen ist die Wirkung nicht unbedingt die, die man eigentlich haben will.
Beim Kochtopfprinzip muss man davon ausgehen, dass sie nur die oberen Luftwege erreichen. Also der klassische HNO-Bereich. In die Bronchien, in die tieferen Bronchien, schaffen sie nur mit dem elektrischen Inhalator, der die Tröpfchengröße wesentlich feiner macht.
Denn diese Tröpfchengröße, die ist jetzt der Gamechanger. Im Dampf, der aus dem Kochtopf aufsteigt, sind ja die Wassertröpfchen noch verhältnismäßig groß. Und das meiste davon bleibt bereits in der Nase zwischen den feinen Härchen hängen. Wenn ich also zum Beispiel Kamille oder Zitronen, Teebaum oder Eukalyptusöl ins Wasser mische, dann kommen die Wirkstoffe darin nicht weiter runter als bis zum Hals. Das ist dann noch okay, wenn sich mein Schnupfen in den oberen Atemwegen eingenistet hat. Aber gegen einen tief sitzenden Husten in den Bronchien bringt das wenig bis gar nichts. Für solche Fälle empfiehlt Christian Bauer deswegen ganz klar:
Also wenn jemand in die Bronchien inhalieren möchte, dann bitte immer elektrisch.
Denn ein Inhalator produziert jetzt keinen Dampf, sondern Aerosole. Und die sind deutlich kleiner. Das wissen wir ja spätestens seit Corona.
Der elektrische Inhalator, der wird praktisch durch einen Kompressor wird die Luft reingepumpt und durch eine ganz feine Düse wird es ganz fein vernebelt. Damit kann man bis in die feinsten Lungenalveolen, also in die feinsten verästelten Lungen der Lunge, die kann man damit erreichen.
Und noch einen weiteren Vorteil hat so ein Inhalator. Ich kann damit nicht nur Kamille oder ätherische Öle inhalieren, sondern auch eine Salzlösung. Das geht mit Wasserdampf nämlich nicht. Ich kann das Salz zwar auch im Kochtopf auflösen, der Dampf transportiert davon aber nichts an meine Schleimhäute.
Wenn Sie nur heißes Wasser drauf tun, das weiß man ja von der Küche, wenn Sie eine Salzlösung auf dem Herd vergessen, irgendwann ist das Wasser verdampft, aber das Salz bleibt drin.
Meint Gabriele Rösch-Eisen-Pfeiffer, ebenfalls Apothekerin aus Oldenburg. Und das Salz, Das hat jetzt nochmal eine ganz besondere Wirkung auf meine Schleimhäute.
Also die Salzinhalation mit dem elektrischen Vernebler entzieht der Schleimhaut Wasser. Das ist ein osmotisches Prinzip und dadurch wird die Schleimhaut abschwellen. Das hat man häufig auch bei Nasensprays. Es gibt so hypertone Nasensprays, die einfach eine höhere Konzentration an Salz haben. Und das gleiche Prozedere kann man auch für das Schleimlösen, für die Schleimhaut nehmen zum Inhalieren.
So eine Inhalation mit Salz ist jetzt für jeden Menschen mit einer Erkältung empfehlenswert, meint Gabriele Röscheisen-Pfeiffer. Mit den anderen Inhalationszusätzen sollten einige Leute dagegen etwas vorsichtig sein.
Mit ätherischen Ölen muss man aufpassen bei Asthmatikern. Sie können teilweise auch Asthmaanfälle auslösen. Also wenn man ganz empfindliche Personen hat, dann muss man aufpassen bei allergischen Personen, weil die ätherischen Öle auch ein Allergiepotenzial natürlich haben.
Für die allermeisten Leute aber gilt, das Inhalieren ist eine gute Sache. Eine sanfte und angenehme Methode, um die Atemwege möglichst schnell wieder frei zu bekommen. Das Wichtigste aber ist vielleicht das Gefühl, wer inhaliert, der ist dem Virus nicht mehr ganz so hilflos ausgeliefert.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.